herzlich willkommen zu Amen Berlin. Wir freuen uns so sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Unser Wunsch ist, dass du mit Jesus, dem Zentrum unseres Glaubens, connectest, der wahren Quelle, die dein Leben erfüllt. Jetzt heißen wir Amen Berlin und wir sind immer noch Teil vom C3 Global Movement. Mit unserem neuen Namen sagen wir klar, Amen ist unser Ja zu Gottes Wirken. Wir beten, dass diese Predigt dich ermutigt und näher an Jesus Herz zieht. Viel Freude mit der Predigt.
Dieser Sonntag ist ein bisschen außergewöhnlich. Ich freue mich so sehr, wenn du zum ersten Mal hier bist. Herzlich willkommen. Wir wollen etwas machen, was wir in dieser Form so bis jetzt noch gar nicht gemacht haben. Aber bevor wir da reingehen, ich will noch mal so ein paar Sachen einfach highlighten, die wir gerade gesehen haben in diesen Videos, weil das überhaupt nicht normal ist, ihr Lieben. Ich habe das hier noch mal mitgebracht. Können wir Gott mal einen Riesenapplaus geben für 690 Entscheidungen für Jesus? 62 Taufen, durchschnittlich 370 Gottesdienstbesucher gegen Ende des Jahres, das ist ja der Durchschnitt vom Jahr, geht das hoch. Wenn wir so Sachen sehen wie 63.000 Hörer bei Amen Worship, das ist ja unglaublich. Stell dir mal einen Raum vor mit 63.000 Leuten, der ist groß. Auch über 9.000 Leute, die Predigten von sonntags bei sich zu Hause oder im Gym oder irgendwo hören. Ist das nicht krass? Und ich möchte das highlighten, nicht weil es da nur um die Worship-Band geht oder die Person, die predigt, sondern ich habe das auch eben schon im Team gesagt, jede einzelne Person, die einen Stuhl aufstellt, die einen Kaffee macht, die Screens macht, die bei Kids macht, die Leuten Hallo sagt, wir alle als Kirche tragen dazu bei, dass Leute in Berlin gesegnet werden, aber weit darüber hinaus. Können wir dem Team mal einfach einen riesen Applaus geben. Danke von ganzem Herzen für das, was du investierst und machst. Und wirklich, all diese Sachen sind nur möglich, weil Gott einfach macht, was er machen will. Und weil Leute hier sagen, in dieser Kirche, ich möchte das auch finanziell unterstützen. Und das ist einfach unglaublich. Und uns ist das wichtig, einfach auch ein Update zu geben, was unsere Finanzen als Kirche angeht. Und manche von euch sind so, jetzt schalte ich ab. Oder manche von euch sind so, oh yes, ich will ganz viele Details wissen. Wir hoffen, für beide Gruppen im Raum haben wir das richtige Level dafür. Weil wir haben einen Finanzbericht, den du auch nachher dir downloaden kannst und so weiter und so fort. Aber auch generell erstmal so ein Top-Level, einfach Overview über das, was im letzten Jahr finanziell bei uns in der Kirche passiert ist. Und dafür dürft ihr mal bei mir auf der Bühne den wundervollen Fabi mit einem riesen Applaus begrüßen. Fabian, herzlich willkommen. Schön, dass du, komm mal hier so in die Mitte. Das ist Fabi. Fabi ist Teil auch von unserem Finanzbeirat in der Kirche. Heißt, ich als Pastor oder meine Frau als Pastor, wir sind nicht diejenigen, die entscheiden, wie das Budget ist oder wie Gehälter sind oder irgendwie sowas, sondern wir haben einen Finanzbeirat, fitte Leute, die in diesem Bereich super stark sind und die uns helfen, weise, gute, zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen und gute Verwalter zu sein von dem, was wir sind. Und dafür danke, Fabi, dass ihr das so hervorragend macht. Nehmt uns doch mal mit rein, was ist passiert.
Danke, Pastor.
Ich sag denen, die sollen mich immer so ansprechen, auch in meiner Kasse. Das ist ein Scherz. Scherz.
Ja, schon mal gleich vorab, vielleicht, ich werde jetzt ein paar Insights geben, aber wenn dich das sozusagen interessiert und du in der Gruppe bist, so, ich will mehr darüber erfahren, könnt ihr diesen QR-Code scannen, der an den Screens ist, da kriegt ihr das alles quasi als PDF. Ich gebe euch jetzt schon mal so einen Quick Overview und wer will, der kann da auf jeden Fall ein bisschen näher nachlesen. Und zwar in diesem Finanzbericht findet ihr Infos darüber, wie hoch sind die Einnahmen unserer Kirche. Also ich kann euch schon mal spoilern, rund 90% unserer Einnahmen sind einfach durch euch, weil wir einfach eine spendenfinanzierte Kirche sind. Das heißt, Leute sagen, hey, das, was ich habe, bin ich bereit zu teilen, um damit Gottes Reich und Gottes Haus zu bauen. Aber auch wir als Kirche sind nicht untätig und auch rund 10% kommen aus Aktivitäten, zum Beispiel diese Location hier wird vermietet oder unsere Kaffeebar. Das heißt, auch wir versuchen natürlich mit dem, was wir haben, gut zu haushalten und auch damit unser Budget zu entlasten. Und gleichzeitig seht ihr auch, okay, das Geld, was wir geben, wo geht das eigentlich hin? Und so die größten Posten sind einfach Personal. Es gibt Leute, die müssen essen. müssen eine Familie ernähren, die wir natürlich hier im vollzeitlichen Dienst irgendwie haben wollen und wir alle krass davon profitieren. Daneben dieses Gebäude, wo wir jetzt hier sitzen dürfen, uns treffen dürfen, was für unser Zuhause ist. Und auch so eine Kirche hat so, keine Ahnung, so, so ein bisschen nervige Sachen. Wir müssen Geld zahlen für Müll, Versicherung, so, keine, so normale Unternehmensausgaben, könnte man eigentlich sagen. Und all das ist in diesem Bericht nochmal aufgeschlüsselt. Da könnt ihr sehen, so und so viel fließt ins Gebäude, so viel fließt in Personal, so viel fließt in operativen Betrieb. Und das Ganze kann man sich genau anschauen. Und genau, vielleicht können wir jetzt zu dieser Karte kommen. Vielleicht sitzt du drauf, vielleicht kann die jeder einmal finden. Ihr müsstet mindestens eine, eigentlich sogar zwei haben pro Sitz. Da sind vorne diese ganzen Zahlen, die wir eben in dem Video gesehen haben. Und auch, genau, könnt ihr euch einmal nochmal angucken. Und ich würde gerne auf die Rückseite eingehen. Und zwar steht da drauf, was ist dein nächster Step? Und so eine Tabelle. Und auf der linken Seite ist quasi in der Spalte dein, also ein jährliches Bruttoeinkommen. Und darüber in den Spalten dann immer eine Prozentzahl. 1%, 2%, 3%. Und wir können mal ein Beispiel machen. Ich glaube, in Deutschland so ungefähr der Schnitt ist 50.000 Euro Jahresbruttoeinkommen. Also dann hat man so, je nachdem, ob man Fahrrad ist und Kinder und sowas, vielleicht 2,5, 2,7 netto. Also wenn das deine Range ist. Und wir können uns gleich ein bisschen Zeit nehmen. Vielleicht kann man sich da einmal selbst einsortieren. Okay, wie viel Bruttoeinkommen hat man so im Jahr? Und wie viel investiere ich vielleicht in die Kirche? Und bei welchem Prozentsatz komme ich da so raus? Und genau, was da wichtig ist zu sagen, ist, glaube ich, dass es nicht so ein, nicht gemeint als so erhobener Zeigefinger von, hey, vielleicht bist du eher auf der linken Seite dieser Tabelle und so, du musst jetzt nach rechts, sondern unser Herz ist halt wirklich, dass unser Herz als Kirche so angezündet wird für die Vision, die Gott für Berlin hat. Und das ist eher so eine Ermutigung, hey, vorne sehen wir, was alles möglich ist, weil Leute jetzt schon großzügig sind, weil Leute jetzt schon die Kirche bauen. Aber was wäre noch möglich, wenn wir alle einen Schritt nach rechts gehen in dieser Tabelle oder vielleicht zwei? Und deswegen würden wir uns einfach kurz ein paar Sekunden geben, darüber nachzudenken und seine eigene Zahl da vielleicht zu finden. Wie viel verdient man, wie viel gibt man aktuell? Und dann.
Wundervoll, danke Fabi. Vielleicht noch einen Satz einfach bevor wir das machen. Der Grund, warum wir das machen, ist, weil wir in den vergangenen Jahren haben wir etwas gemacht, wenn du schon was länger unterwegs bist, einfach als, auch als Erklärung, das nennt sich Vision Builders, wo wir gesagt haben, hey, wir haben so eine Gala gemacht und das bestimmt machen wir es auch nochmal in Zukunft noch in einer bisschen abgeänderten Form, aber haben dann gesagt, hey, was legt Gott dir aufs Herz im nächsten Jahr zu geben, wozu committest du dich und dann können wir diese Sachen bauen. Was wir mehr und mehr auch als Team merken, ist, dass uns wichtig ist, dass wir, ja, wir feiern, was Gott tut und ich werde uns gleich mit reinnehmen, wie nie zuvor, in das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat als Kirche für die Vision. Aber großzügig zu sein und einen Teil von dem, was Gott uns gegeben hat, zu geben, die Bibel redet eigentlich von 10% als Baseline. Aber wir wissen da auch da, dass wenn ich jetzt zu dir gehe und sage, hey, wie sieht es in deinem Gebetsleben aus? Und du sagst, boah, ich bete eigentlich noch gar nicht. Dann wäre mein Rat an dich als Pastor und auch als Fabi, würde dann ja nicht sagen, Hammer, start doch morgen mit 2 Stunden beten. So, uns ist allen klar, hey, wie wäre es, wenn wir mit starten am Morgen? Du wachst auf und sagst, danke Jesus. Wir sehen Geben und Großzügigkeit auch wie eine geistliche Disziplin. Das ist die Bibel voll von. Und wenn das etwas ist, was du noch gar nicht machst, hey, dann fang an mit etwas. Gib etwas, gib es konstant. Und guck an, wo auch immer du gerade bist, wenn du das schon tust, wenn du regelmäßig gibst, identifiziere, wo bist du da gerade und geh einen Schritt nach rechts. Wachse zu 10%. Und wenn du schon 10% gibst, Hammer, let's go. Lass uns gemeinsam wachsen und größer werden in der Art und Weise, wie wir diese, das, was Gott uns aufgetragen hat, tun hier in Berlin und damit Leute segnen, aber auch einfach, weil wir Gott ernst nehmen. Ergibt die Erklärung so ein bisschen Sinn? Ich werde nachher noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Vielen Dank, Fabi. Ich will uns einfach kurz so 15, 20 Sekunden geben. Ja, lass uns mal einen Applaus geben für Fabi. Danke. Und ich will dir einfach kurz 15 bis 20 Sekunden geben. Einfach mal kurz, vielleicht, wenn du willst, die Augen zu schließen oder auf die Karte zu gucken und einfach mit Gott ins Gespräch zu gehen. Ich kann dir nicht sagen, wie viel du geben sollst. Ich werde dich auch nicht versuchen zu überreden. Das kann Gott machen. Genau. Lass es einfach kurz Zeit nehmen.
Danke, Gott.
Jesus, und wir als Kirche wollen dir sagen, dass wir so dankbar sind für das, was du im letzten Jahr getan hast. Wir sind dir dankbar, Gott, für die 62 Menschen, die sich taufen lassen. Für die hunderten Leute, die ihr Leben dir gegeben haben. Gott, für das, was wir erleben durften und auch für einfach das, was wir individuell erleben durften, wo wir dich besser kennengelernt haben, wo wir in Freundschaften gewachsen sind, wo wir mehr und mehr dein Wort verstehen dürfen. Gott, wir sind von Herzen dankbar für das, was du bis jetzt getan hast. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du die Atmosphäre in diesem Raum erfüllst mit, wie Carsten noch eben gesagt hat, so einer Hoffnung und Zuversicht in Bezug auf die Zukunft. Nicht, weil unsere jetzigen Umstände uns das suggerieren, sondern Jesus, weil wir uns stellen auf dein Wort, stellen auf deine Versprechen, auf das, was du vorhast. Und Gott, so segne ich uns mit einer hoffnungsvollen Perspektive über das, was du tun willst in Berlin und darüber hinaus. Amen. Amen. Darf ich ehrlich sein? Ist das okay? Ja? Ich bin sehr nervös. Bin ich wirklich, und normalerweise bin ich nicht nervös an einem Sonntag. Aber ich bin nervös, weil ich glaube, das, wo wir gleich drüber reden, wo ich uns mit reinnehme, wirklich etwas ist, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Aber ich weiß, wenn das mit den falschen Ohren gehört wird, kann das eher verwirren als helfen. Und ich bin nervös, weil ich weiß, dieser Raum ist voll mit unterschiedlichen Geschichten. Manche von euch, ihr seid vor 4 Jahren mit uns nach Berlin gezogen, um diese Kirche zu gründen. Ihr habt alles aufgegeben, seid mit Sack und Pack hier hingezogen, weil ihr an die Vision geglaubt habt, dass Gott in Berlin tatsächlich was bewegen will. Und siehe da, wir sitzen in den erhörten Gebeten. Ja, come on, lass uns Gott da mal einen Applaus geben, das ist wundervoll. Und das ist, wie diese Kirche gestartet hat. Vor circa 4 Jahren haben 25 Leute gesagt, nein, hey, wir wünschen uns, dass Berlin Jesus begegnet. Wir ziehen hier hin, um zu sehen, was Gott vielleicht vorhat. Und vielleicht ist das deine Story. Du bist hier und du bist extra hingekommen und du freust dich einfach, was Gott getan hat. Vielleicht bist du aber auch hier zum ersten Mal. Und du denkst, hä? Mein Bruttoeinkommen? Was ist, versteht ihr? Und mir ist sehr bewusst, dass das ein super awkward erster Gottesdienst sein kann. Wir machen Vision Sunday einmal im Jahr. Ich möchte das nur betonen. Wenn das gerade das erste Mal ist, dass du hier bist, alert, das ist normalerweise nicht unser Gottesdienst. Trotzdem ist es uns wichtig. Weil wie viele von euch würden sagen, Finanzen und wie wir mit unseren Finanzen umgehen, das beschäftigt uns im Alltag. Irgendjemand? So, wir alle. Die Bibel redet ständig über Finanzen, aber in der Kultur, in der wir leben in Deutschland, ist es manchmal so ein bisschen so, das ist so ein Thema, was wir so jeder für sich und keiner redet drüber und bitte sag mir erst recht nicht, was ich mit meinen Finanzen machen soll, aber die Bibel ist voll davon und sagt, hey, guck mal, stell sicher, dass nicht Geld dich regiert. Stell sicher, dass nicht nur mit deiner Anwesenheit, nicht nur mit deiner Zeit, sondern auch mit deinem Geldbeutel deutlich wird, wer Herr in deinem Leben ist. Und ich bin auch nervös, weil ich nicht will, dass wir als Kirche, dass es wie so ein Sales-Pitch jetzt gleich wird. Wisst ihr, so Steve Jobs-mäßig, und hier ist das iPhone. Sondern, ich glaube, ich werde über Dinge reden, die einen begeistern können, die ein positives Bild der Zukunft malen können. Aber ich wünsche mir, dass wir gemeinsam als Kirche Schritte gehen, Jesus hinterher, einfach, weil Jesus Jesus ist. Einfach, weil Jesus alles gegeben hat für uns und weil wir uns wünschen, ihm ähnlicher zu werden und weil wir uns wünschen, dass mehr Menschen von ihm erfahren. Und ich sage das am Anfang mit dieser Einleitung, weil mein Wunsch ist, dass das auch die Ohren sind, mit denen du hörst. Ich bin nicht hier, um dir irgendwas zu verkaufen oder um dich für irgendwas großartig zu begeistern. Mein Wunsch ist, dass Gott dein Herz berührt und uns als Kirche so ein bisschen wie so eine Richtung zeigt. Hey, das ist wo ich Berlin sehe. Und ich bin auch nervös, weil es ehrlich das erste Mal ist, dass wir über Sachen reden, die so wir ganz weit in der Zukunft sehen. Und manche von uns wird das direkt begeistern. Manche von uns vielleicht eher ins Nachdenken bringen oder vielleicht auch herausfordern und stretchen, weil das, was, worüber wir reden, so absolut ridiculous ist und unmöglich scheint. Aber mein Wunsch ist, dass wir nicht aus Angst zurückhalten, sondern mit Glauben in die Zukunft gehen als Kirche. Und auch vielleicht fragst du dich ja, warum haben wir denn bis jetzt noch nicht so klar darüber geredet? Das hat unterschiedliche Gründe. Einer der Hauptgründe ist, dass wir erst 4 Jahre alt sind als Kirche. Und es ist nicht unbedingt weise, wenn man mit 25 Leuten an einem Essenstisch sitzt, zu sagen, wir werden die Welt erobern. So, hey, lass uns einfach mal unseren Nachbarn lieben. Und das ist übrigens immer noch, was wir machen. Das ist die, werdet ihr gleich sehen, die Strategie, wie wir dahin kommen, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, ist einfach Gott lieben und Menschen lieben. Daran ändert sich nichts. Aber wir sind als Kirche an einem anderen Ort, jetzt nach 4 Jahren, wie wir vor 4 Jahren waren. Vor 4 Jahren war das, was wir jetzt gerade sehen, ein absoluter Traum und verrückt. Ich kann euch wirklich wahrscheinlich hunderte Gespräche sagen, wo ich Leuten erzählt habe, hey, wir ziehen nach Berlin und wir glauben tatsächlich, dass wir da Kirche gründen. Und die Antwort war immer, oh, Berlin ist schwer. Oh, in Berlin, die Kirchengründung. Und wenn Leute so ein bisschen Ahnung haben von Kirchengründung und so in dieser Sphäre unterwegs sind, haben wir gesagt, oh, weißt du, kennst du die Statistiken von den Kirchengründungen in Berlin? Wie viele sterben nach 1 Jahr, nach 2 Jahren? Und es ist tatsächlich wahr, ihr Lieben. Aber das ist womit wir konfrontiert waren. Und dann zu sagen, bevor man überhaupt irgendwas gesehen hat, zu sagen, hey, wir wollen das und das und das, das ist nicht weise. Aber wir glauben, dass es an der Zeit ist, wirklich auch als Lead-Team von der Kirche zu sagen, hey, es gibt Dinge, die Gott uns aufs Herz gelegt hat und da wollen wir gemeinsam euch mit reinnehmen. Klingt das gut? Der Vers, die Verse, die von Anfang an die Gründung dieser Kirche stark geprägt haben, stehen in Jesaja 61, Vers 1 bis 4. Jesaja 61, Vers 1 bis 4. Und da steht Folgendes. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Sag mal, gute Botschaft. Es ist eine gute Botschaft, die wir haben. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen, alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl, anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen und das, was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Sie werden die vom Krieg zerstörten Städte, hello somebody, wieder aufbauen, diese Trümmer vergangener Generationen. Wir haben die Vision unserer Kirche folgendermaßen formuliert. Wir wollen, dass Berlin Jesus begegnet und ihn anbetet. Berlin begegnet Jesus und betet ihn an. Und die Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, ist ein prophetisches Wort im Alten Testament, tausende Jahre bevor Jesus auf der Welt war. Aber als Jesus auf die Welt gekommen ist, in dieser Adventszeit, das ist das, was wir feiern, Gott wird Mensch. Und dann ein bisschen später, als er ein bisschen mehr gewachsen ist, dann öffnet er die Schriftrolle zu dieser Stelle und sagt, ich bin die Erfüllung von dem, was ihr hier lest. Das, was ich gerade gelesen habe, Kirche, ist Jesus' Auftrag, eine gute Botschaft zu verkünden, den Armen zu helfen, denen ein gebrochenes Herz zu haben, Heilung zu bringen, alte Trümmer wieder aufzubauen. Und darf ich uns daran erinnern, Kirche, Jesus' Auftrag ist auch unser Auftrag. Deswegen sind wir hier. Und ich wünsche mir, falls du diesen Jesus noch nicht kennst, dass du weißt, dass das ist, wofür Jesus auf diese Erde gekommen ist. Nicht, damit du viel zu viel Schokolade isst um den Dezember rum. Oder dass du dir endlich was auf deine Wunschliste packen kannst. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um dir zu begegnen, dein gebrochenes Herz zu heilen, dir Hoffnung zu geben.
Und das war mir wichtig, damit zu starten, weil vielleicht sitzt du hier und du weißt das noch nicht. Vielleicht dachtest du, es ist Jesus' Agenda, dir zu sagen, was du alles falsch gemacht hast, um dich dann zu richten. Und hoffentlich, wenn du dich ein bisschen betterst, dann wird er vielleicht eventuell dich mit einem Lächeln anschauen. Nein, ich bin hier, um dir zu sagen, Jesus liebt dich bedingungslos. Das ist die beste Botschaft der Welt. Und dafür lohnt es sich, alles zu geben. Hier ist, was ich gemerkt habe. Vision zu teilen macht mich verletzlich. Weil in dem Moment, wo ich sage, hey, guck mal, ich glaube, das ist, was Gott vorhat, kannst du sagen, ja, wirklich, ist es wirklich so? Und sehen wir das? Passiert das wirklich? Aber mein Gebet und mein Wunsch für uns heute ist, dass wir Vision teilen und Vision gemeinsam sehen, die uns zwar verletzlich macht, aber die uns hilft, die Verletzten zu erreichen. Ich will mich lieber verletzlich machen, damit mehr Menschen mit gebrochenen Herzen in Berlin Jesus kennenlernen, um uns deutlicher zu machen, hey, es gibt einen größeren Auftrag als einfach nur einen schönen Sonntagmorgen hier für uns. Dass es Millionen Menschen in Berlin gibt, die Jesus noch nicht kennen und die Ewigkeit ohne ihn verbringen werden. Als dass wir einfach weitermachen. Berlin begegnet Jesus und betet ihn an. Was bedeutet das konkret? Und ich will uns, wie gesagt, zum allerersten Mal in so die etwas reinnehmen, was ich glaube wirklich Gott uns ins Herz gelegt hat und Gottes Vision ist für diese Kirche. Nicht irgendwas, was wir uns ausgedacht haben, was gut klingt, sondern was Gottes Vision ist. Eigentlich wirklich von Tag 1. Ich erinnere mich noch, es gab diese Kirche nicht. Wir hatten noch keine Gottesdienste oder so und wir saßen mit ganz wenigen Leuten zusammen und habe ich genau darüber geredet, was wir jetzt teilen mit euch als Kirche. Und das ist, ich glaube, dass Gott uns ruft, dass wir 1% von Berlin erreichen. Berlin begegnet Jesus und betet ihn an, ist ein guter Satz, aber es macht etwas mit uns, wenn wir verstehen, okay, was bedeutet das? Wir glauben, Gott will, dass wir als Amen Berlin 1% von Berlin erreichen. Das heißt, stell dir das mal vor, jede 100. Person, die du triffst, kennt Jesus. Das ist, was wir sehen wollen. Ist das verrückt? Ja. Wann wird das passieren? Keine Ahnung. Was ist eure genaue Strategie, um euch um so viele Menschen zu kümmern? Keine Ahnung. Merkt ihr, deswegen bin ich nervös, das zu teilen. Weil ich habe mehr Fragezeichen als du, glaub mir. Aber was ich weiß, ist, dass das wirklich was ist, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und ich glaube, Gottes Zahl ist eigentlich 100%. Woher weiß ich, das steht in der Bibel? Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass jede einzelne der 4 Millionen Menschen, die in Berlin leben, ihn kennenlernen. Aber ich glaube, den Teil, den Gott für uns vorgesehen hat, ist 1%. Und das ist verrückt. Und das bedeutet automatisch auch, dass es teilweise unangenehm und messy sein wird. Es ist so. Weil umso mehr Menschen, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, umso mehr Menschen, umso mehr Probleme. Weil wir alle haben Probleme. Aber wir wollen uns nicht aufhalten lassen von Angst, sondern hören auf das, was Gott sagt. Hier ist das Coole, das ist so eine ridiculous Zahl, so eine Zahl, die so verrückt ist, dass nur Gott das machen kann. Nur Gott kann das machen. Es gibt noch was anderes, was Gott uns stark aufs Herz gelegt hat, als Kirche in der weiten Zukunft. Und ich werde gleich nochmal auf diese 1% eingehen, aber noch eine Sache ist, wenn du schon was länger mit uns unterwegs bist, in der Kirche, weißt du, wir hatten schon mal ein Vollzeit-College, was Leiter und Kreative fit gemacht hat. Und das haben wir pausiert im letzten Jahr. Und haben gesagt, es hatte unterschiedliche Gründe, unter anderem aber auch, weil wir gemerkt haben, boah, Gott macht was Neues. etwas, was wir sehr stark auf dem Herzen haben, dass wir das wieder relaunchen werden in Zukunft, aber mit einem noch schärferen Fokus. Mit dem Fokus darauf, Pastoren, die Kirchen gründen wollen und Leute, die Teil von einem Gründungsteam von Kirchen sein wollen, fit zu machen und auszubilden. Super spezifisch. Ist das das, was wir glauben, wozu Gott uns beruft? Wann wird das passieren? Keine Ahnung. Was ist euer genauer Plan? Was ist das Curriculum? Keine Ahnung. Ich sage nicht, wir haben gar keinen Plan. Wir sind in Gesprächen und wir machen Research und wir sind dran. Aber ich kann dir nicht einen 10-Step-Plan sagen. Ich sage nur, das ist, was wir in Zukunft sehen, dass hier ein College sein wird, wo Männer und Frauen hinkommen, die sagen, ich glaube, Gott hat mich berufen, Kirchen zu gründen in Deutschland, in Europa und darüber hinaus. Und damit komme ich zu dem nächsten und auch wie so letzten Teil von heute für diese weite Zukunft, ist, dass wir glauben, Gott hat uns berufen, als Amen Berlin nicht nur Amen Berlin zu sein, sondern dass Gott uns rufen wird in Zukunft, wann, wie, wo, keine Ahnung, aber in Zukunft rufen wird, dass hinter Amen andere Städte stehen. Dass die Leute, die fit gemacht werden im College, wir haben auch zurzeit schon Leute, die sind in Pastor in Training bei uns in Kirche. Wir haben schon Leute, die fit sind, die Hammer sind, die eine Vision dafür haben, aber wir werden mehr und mehr Leute fit machen, gemeinsam als Kirche in einem praktischen Umfeld, um Städte in Europa, in Deutschland zu segnen mit der besten Botschaft der Welt. Das wird der absolute Hammer. Wie? Keine Ahnung. Wann? Keine Ahnung. Aber es wird super. Jetzt wissen manche von euch, warum ich nervös war. Ich habe viel Vision, aber keinen Plan. Ganz so ist es nicht, aber. Okay, lass mich das ein bisschen runterbrechen für nächstes Jahr. Okay, ich sehe das schön und gut, aber was ist nächstes Jahr? Es gibt 4 Dinge, die für uns einen Fokus haben für nächstes Jahr, von denen wir träumen fürs nächste Jahr. Und das erste ist, dass wir als Kirche in ein neues Gebäude umziehen. Ja, da können wir Gott mal einen riesen Applaus zu geben, weil wir brauchen ein neues Gebäude, wenn wir nicht einfach immer weiter mehr Gottesdienste starten wollen und irgendwann 8 Gottesdienste an einem Sonntag haben. Das wollen wir nicht. Warum? Weil wir wollen, dass wir Zeit haben für Community und Platz haben für Community. Wie vielen von euch war es schon mal zu eng in diesem Gebäude? Okay, wirklich, was für eine Überraschung. Mir auch. So, erst dann Felix, du sitzt da oben, deswegen sitzen wir hier oben. Ich verstehe das. Wisst ihr, wir werden nicht aufhören, unsere Freunde mitzubringen und so weiter und zu wachsen, solange wir hier sind. Aber ich will nur das deutlich machen, wie unser Wunsch ist, wir arbeiten hart daran, wir beten dafür. Es gibt ein paar Dinge, wo wir einfach dran sind. Ich kann euch noch kein konkretes abgeben, aber ich habe euch schon mal ein Bild gebracht. Da wollen wir zum Beispiel gerne hin. Heißt, das ist eine konkrete Kirche, da ich werde euch jetzt nicht genau sagen, wo das ist, aber das ist auch, wenn du mein Handy dir klaust, bitte nicht machen, aber wenn du dir mein Handy klaust, ist das auch der Screensaver, weil das so ein Traum wäre. Vielleicht landen wir da, vielleicht nicht. Das wäre eine Kirche mit 700 Sitzplätzen. Hammer, wunderschön, traumhaft. Aber was ihr seht, es ist ein altes Kirchengebäude. Warum? Erinnert ihr euch an den Vers, den ich eben genannt habe? Dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen und das, was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Wir glauben, dass Gott uns gerufen hat, alte Kirchengebäude, die eigentlich ursprünglich mal dafür gebaut wurden, mit Schweiß, mit viel Schmerz, mit Großzügigkeit von den Leuten, die es ermöglicht haben, damit dort Gottes Geist wohnt, damit dort Menschen ein geistliches Zuhause finden, die jetzt viele davon leer stehen und es Pläne gibt, in der öffentlichen Presse darüber geredet wird, was machen wir mit diesen ganzen leeren Gebäuden? Wir wollen sagen, wir hätten eine Idee. Wir hätten eine Idee, Berlin. Wir hätten eine Idee, und zwar sie wieder zu füllen für das, wofür sie ursprünglich gebaut wurden. Uralte Ruinen wieder aufzurichten und sie zu erfüllen mit Menschen, die suchen nach Jesus. Betet mit uns dafür. Betet für Gunst mit der evangelischen Kirche, katholischen Kirche. Uns geht's nicht darum, irgendwie da so Background-Deals zu machen. Nein, wir wollen Beziehungen bauen. Wir wünschen uns, dass jede evangelische Kirche gefüllt ist, by the way. Es geht uns nicht nur darum, dass wir diese Gebäude haben. Uns ist, dass diese alten Gebäude gefüllt werden mit Menschen auf der Suche nach Jesus. Das heißt, das ist die erste Sache. Konkret nächstes Jahr ein neues Gebäude. Das zweite ist, was wir nächstes Jahr sehen wollen, ist mehr Anstellungen in der Kirche. Und ich erkläre, warum. Zurzeit, wenn man alle Leute zusammenrechnet, die bei uns in der Kirche zusammenarbeiten, wir sind eine sehr stark ehrenamtlich getriebene Kirche. Also eigentlich alle, bis auf, wenn man es zusammenrechnet, insgesamt sind 3 Leute Vollzeit angestellt für eine Kirche von sehr vielen Menschen. So, es gibt Statistiken und Research, und stark wachsend, by the way. Es gibt Research über Jahrzehnte, der besagt, hey, es gibt eine bestimmte Quoten, die sicherstellen, dass die Anzahl der Festangestellten und die Anzahl der Menschen in der Kirche, dass das eine gesunde Balance ist, so dass wir uns gesund und gut um Menschen kümmern können. Wisst ihr, ich bin ganz ehrlich, eine Statistik, die ich feiere und die mich gleichzeitig traurig macht, ist die Statistik, dass 690 Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben im letzten Jahr. Ich feiere das, weil ich weiß, da hat sich krass was getan, krass verändert. Nicht alle davon waren zum allerersten Mal, manche haben ihr Leben wieder neu Jesus gegeben. Auch Hammer, das feiern wir. Aber es macht mich auch traurig, weil ich weiß, wir müssen uns besser um die Menschen kümmern. Weil wo sind die 690 Leute? Versteht ihr? Aber das können wir nicht einfach nur machen, weil wir uns freuen und lächeln, sondern auch, weil wir Ressourcen haben, um die richtigen Leute anzustellen, die nicht nur an einem Sonntag oder vielleicht einen Tag unter der Woche, sondern die alles geben können, damit wir uns gut kümmern können um Menschen. Das heißt Gebäude, Anstellung. Das dritte sind, nächstes Jahr, was sehen wir, was ist unsere Vision für nächstes Jahr? Gesunde Groups. Groups ist, wo wir uns als Kirche in kleineren Gruppen zusammentreffen, entweder in Dinnerpartys, Hobbygroups, Studygroups, wir haben unterschiedliche Arten und Weisen. Ich möchte das hier nennen für nächstes Jahr, weil ich glaube, dass es elementar wichtig ist für die Gesundheit unserer Kirche, dass du in einer Group bist. Wenn du Teil unserer Kirche bist, Hammer, dass du hier bist, aber die Sache ist, wir wahre Beziehungen und Nähe und auch Accountability formt sich, wenn wir einander kennen und wenn gemerkt wird, bist du da oder bist du nicht da. Hey, wir werden sehen, wie tausende Leute zusammenkommen und Gottesdienst feiern, aber umso wichtiger sind unsere Groups. Deswegen will ich an dieser Stelle dich ermutigen, wir starten wieder im nächsten Jahr, damit du, wenn du sagst, hey, vielleicht könnte ich bei mir eine Group starten, mach das, let's do it. Geh auf unsere Website, sei dabei, Groups, sign dich ab als Groupsleiter und dann öffnen wir auch bald, dass du dich tatsächlich, also Teil werden kannst von einer Group. Lass uns das machen. Und das vierte, ganz konkret im nächsten Jahr, ist Gebet. Und zwar, ich möchte es noch spezifischer machen, hier ist, wovon ich träume als Pastor, dass wir nächstes Jahr 100 Leute im Gebetsmeeting sind, jede Woche. Das, was, wisst ihr, seit wann ich dafür bete? Seit circa 5 Jahren. Ich habe es bis jetzt noch nicht so kommuniziert, aber ich kommuniziere es jetzt so. Warum? Ich glaube wirklich, mit dem, wozu Gott uns als Kirche ruft, das machen wir nicht durch bessere Strategien, durch ein schöneres Design und durch ein gutes Social Media Reel, was viral gegangen ist. Danke ans Social Media Team, ihr macht das manchmal, dass Sachen viral werden. Das ist toll, aber deswegen werden wir nicht das erleben, was wir erleben wollen und was Gott uns aufs Herz gelegt hat, sondern weil wir beten. Wir glauben als Kirche, beten bringt die beste Lösung. Für das, was Gott in unserer Kirche und durch unsere Kirche vorhat, aber auch für dein Leben, für dein Business, für deine Familie, für deine Freundschaften. Deswegen, ich bitte dich, wenn du bisher noch nicht Teil von unserem Gebetsmeeting bist, von Prayer and Ministry, wir haben heute um 17 Uhr wieder eins. Wie wäre es, wenn du nicht wartest bis zum Januar, um dir gute Vorsätze zu machen? Wie wäre es, wenn du, crazy Idee, heute damit anfängst? Und sagst, heute 17 Uhr bin ich da, weil ich will eine Grundlage legen von Gebet für mein Leben. Ich möchte euch in eine Story mit reinnehmen und das ist die Story von Rita. Ich habe ein Bild mitgebracht. Rita ist die ältere Dame auf der rechten Seite. Einmal seht sie ihr sie hier mit meinen 2 Kids, das ist bei Frank und Chloe zu Hause, bei meinen Schwiegereltern und einmal rechts da bei uns zu Hause sitzt sie auf der Couch. Rita, die meisten von euch werden Rita nicht kennen. Rita ist tatsächlich am 22.11. verstorben. Und ich will euch ein bisschen einfach reinnehmen in die Story von Rita. Vor circa 3 Jahren haben meine Schwiegereltern, Claudia und Frank, sie eingeladen zu einer Dinnerparty. Rita ist aufgewachsen in der DDR, war noch nie in Kirche, hat noch nie gebetet, hat nichts mit dem Glauben zu tun, gar nichts, hat überhaupt gar keine Connection zu Kirche und war super anti. Aber da waren diese zwei netten Menschen, die Nachbarn von ihr waren. Was ihr wissen müsst, Rita hat einfach auf einem Grundstück gelebt in ihrem Wohnwagen. Und der Grund, warum ich, wenn ich durch Berlin gefahren bin und irgendwo Holz gesehen habe, ein Bild davon gemacht habe und Frank gesagt hat, hey Frank, hier ist Holz, ist, weil das ist, wie sie geheizt hat. Und über Jahre haben Frank und Claudi einfach Beziehung mit ihr gepflegt. Sie waren für sie da, haben ihr geholfen. Wenn sie zum Arzt musste, sie hingefahren, was auch immer. Und dann ist sie irgendwann mal zur Dinnerparty gegangen und beim ersten Mal beten saß sie mit offenen Augen. Und gesagt, das ist komisch. Nee, bitte nicht für mich beten. Was ist dein Gebet? Nee, ich glaube nicht daran. Was soll ich Und ihre Story zu sehen, sie war ab und zu hier in Kirche, ganz relativ selten tatsächlich, weil sie es oft nicht hierhin geschafft hat und zuletzt ging es gesundheitlich nicht. Und seit über 3 Jahren beten wir dafür, dass sie Jesus kennenlernt. Und sie war immer so dankbar, dass man sie in den Arm genommen hat, weil es die einzige Umarmung war, die sie in dem Monat bekommen hat. Aber ihr Herz war immer verschlossen. Wisst ihr, was wundervoll ist? Am 22.11. ist sie verstorben. Aber Kirche am 13.11. hat sie ihr Leben Jesus gegeben. Come on! Das ist, warum wir machen, was wir machen. Kirche, das ist der Grund. Die Zahlen, die wir gesehen haben, oh, seid ihr jetzt eine Kirche, wo es euch nur um Zahlen geht? Die Antwort ist absolut ja und nein. Weil jede einzelne Zahl für ein Leben steht. Rita, eigentlich stimmen die 690 Entscheidungen für Jesus nicht, weil Rita war nicht hier im Gottesdienst und hat ihre Hand gehoben. Sondern sie lag im Krankenhausbett kurz vor ihrem Tod und Frank hat gesagt, hey, wir haben es dir schon 395 Mal erklärt, möchtest du endlich dein Leben Jesus geben? Das war Frank. Und sie hat es gemacht. Wie gut ist das? Das heißt, das ist eine Story von den Hunderten in unserer Kirche. Und deswegen machen wir, was wir machen. Deswegen sind wir großzügig, deswegen investieren, deswegen wollen wir sehen, dass der Geist Gottes des Herrn, Jesus sagt es, auf mir ruht, denn der Herr hat mich gesandt, um was? Den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Glaub mir, Ritas Herz war gebrochen. Aber ihr Schöpfer hat es wieder geheilt. 1,5 Wochen, bevor er sie zu sich nach Hause genommen hat. Deswegen, Kirche, machen wir, was wir machen. Und ich möchte zurückkommen zu den 1%. Weil für diejenigen, die Mathe mögen, das sind 40.000 Menschen. 40.000 Menschen. In Berlin, es leben circa 4 Millionen in Berlin, das heißt 1% sind 40.000. Wie, das kann doch niemals gehen, unmöglich. Stimmt. Aber ich will uns als Kirche an etwas erinnern, was so der Jesusweg ist, Kirche zu bauen. Und der Jesusweg, Kirche zu bauen, den sehen wir in der Bibel immer und immer wieder. Ich gehe zum Abschluss gleich noch auf eine Story ein, wo 4 Freunde ihren Freund zu Jesus tragen und er geheilt wird körperlich, aber auch Sündenvergebung und ewiges Leben bekommt. Weil das ist, wie Jesus sich das vorstellt, dass wir alle als Jünger Jesu andere zu Jüngern machen. Und ich dachte, ich will uns einfach mal zeigen, dass das die Kraft ist von dem, was Jesus sagt. Dass er sagt, sein Auftrag an uns ist, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes. Schon mal gehört? Das ist der Missionsauftrag. Das ist unser Auftrag. Das ist dein Auftrag. Nicht nur mein Auftrag als Pastor, das gilt auch für mich. Aber es gilt genauso für dich. Und ja, 40.000 ist total verrückt, aber wenn wir Jesus ernst nehmen, lass uns mal vorstellen, hier sind ungefähr fast 200
Leute im Raum, gerade nur in diesem Gottesdienst. Wir haben ja noch einen zweiten und wir haben noch Prayer, aber sind wir mal so konservativ und sagen, angenommen unsere Kirche wäre 200 Leute, wir sind deutlich mehr, aber angenommen 200 Leute und in 2026 bringst du eine Person zu Jesus. Eine. Also 365 Tage, um eine Person zu Jesus zu bringen. Sollte machbar sein. Wenn das unser Auftrag ist, wenn das der Grund ist, warum wir hier auf der Erde leben, sollte eine Person in 365 Tagen nicht etwas sein, was uns komplett überfordert als Kirche. Wenn das passiert, ist im nächsten Jahr 400 Leute. Weil die Person, die du begleitet hast, du hast dich mit ihr hingesetzt und gesagt, hey, guck mal, so lese ich in der Bibel. Ich weiß, ich kann dir auch nicht genau erklären, was doppelte Prädestinationslehre bedeutet oder was das Person in Griechisch bedeutet, aber was ich dir sagen kann, ich lese meistens Johannes und einen Psalm und Sprüche. Hey, ist schon mal ein guter Start, ist besser als nichts. Vielleicht betest du nicht 2 Stunden am Tag, aber du betest 5 Minuten und kannst sagen, hey, wie ich gestartet habe, ist, ich habe einfach morgens gesagt, danke Jesus, dass du bei mir bist, leite mich heute, Amen. Du musst nicht 20 Schritte voraus sein, um eine Person zu begleiten. Wir sind berufen, Jünger zu machen, die andere zu Jüngern machen. Das heißt, weil du das so gut gemacht hast in dem Jahr, du hast nachgefragt, hast mit der Person geredet, für sie gebetet und dann hat sie ihr Leben Jesus gegeben, entweder im Gottesdienst oder wo auch immer, in einem Café. Und weil die Person erlebt hat, wie cool das war, wie besonders das war, sagt die Person dann, hey, in 2027 will ich auch eine Person zu Jesus führen. Meine Oma kennt Jesus noch nicht, mein bester Freund. So, was passiert im nächsten Jahr? 800. So, das ist jetzt in 2 Jahren. Was passiert im nächsten Jahr? 1600. Was passiert im nächsten Jahr? 3200. By the way, das sind jetzt 1, 2, 3, 4 Jahre. Haben wir fette Events gemacht, für die wir Millionen ausgegeben haben? Nein, vielleicht machen wir das irgendwann mal. Aber was passiert ist, Jünger machen Jünger. Wir sind so erfüllt von der Liebe Gottes, dass wir Gott lieben und tatsächlich Menschen lieben. Im Jahr später passiert Folgendes, 6.400 Leute, im Jahr später passiert Folgendes, 12.800 Leute, im Jahr später passiert Folgendes, 25.600 Leute, im Jahr später passiert... Moment. Die 40.000, die so ridiculous waren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre... Wichtig, ich glaube nicht, dass wir in 8 Jahren 51.000 Leute sein werden. Aber ich will uns nur sagen, wenn wir uns an das halten, wie Jesus Kirche gebaut hat, und wenn wir seinen Auftrag für uns individuell ernst nehmen und nicht darauf hoffen, dass die Kirche irgendwelche tollen Programme entwickelt für Jüngerschaft, hey, und wir arbeiten da dran. Deswegen wollen wir Leute anstellen. Aber das, wo wirklich der Unterschied sein wird, ist, wenn jeder Einzelne von uns versteht, hey, ich bin Jünger Jesu und ich mache andere zu Jüngern. Und wenn ich das sehe, denke ich, okay, ich glaube, nee, also mein Glauben ist zu klein, um zu denken, in 8 Jahren sind wir 50.000 Leute, aber vielleicht in 80? Aber selbst in 80 Jahren, Kirche, wie verrückt brillant wäre das? Vielleicht ist es in 10, vielleicht in 20, Gottes Sache. Unser Job ist es, treu zu sein mit dem, was Gott uns gibt. Er schenkt das Wachstum. Jesus sagt, ich baue meine Kirche. Hey, good news, wir müssen sie nicht bauen. Wir sind nur Teil von dem, was Gott baut. Ich kann uns sagen, Jesus wird zu seinem Ziel kommen in Berlin. Die Frage ist nur, sind du und ich Teil von dem, was er machen wird oder nicht? Sitzen wir auf den Zuschauerbänken und sehen irgendwann auf Social Media, was für ein Revival in Berlin passiert ist? Oder sind wir mittendrin und sagen, meine Zeit, mein Geld, mein Investment hat dazu beigetragen, dass das passiert ist? Und ich will einfach enden mit einer Story in Markus 2. Und in Markus 2 passiert Folgendes. Und dafür ist diese Karte wichtig, über die wir am Anfang geredet haben, weil hier steht Folgendes, hier steht, was ist dein nächster Step und du kannst gucken, was ist dein Bruttogehalt und wie viel gibst du tatsächlich prozentual? Vielleicht dachtest du, du gibst 10%, das ist eher so 4. Hey, ist okay. Ich weiß nicht, wie viel du gibst, aber du weißt es.
Aber ich will uns ermutigen, einen Schritt nach rechts zu machen, weil wisst ihr, was diese Karte ist? Diese Karte ist nicht nur, ah, hier ist dein Bruttogehalt, sondern was da unten steht, ist die Person und Familie, für die ich bete, dass sie 2026 Jesus nachfolgen wird, ist deine eine Person für 2026, die du aufschreibst und für die du betest, wo du bewusst Beziehung baust, wo du investierst, wo du glaubst und davon ausgehst, dass Gott wirklich Leben verändern kann, dass er wirklich gekommen ist, um den Armen gute Botschaft zu bringen, gebrochene Herzen zu heilen. Gleich werden wir Momente haben, wo du das ausfüllen kannst und sagen kannst, hey, ich bete für Tim, ich bete für Jackie, ich bete, wer auch immer das in deinem Leben ist. Und dann hast du zwei Karten auf deinem Platz. Eine davon, nehmen sie mit. Und die andere, wir werden gleich einen Moment haben, wo hier vorne in diesen Behälter und auch hinten steht einer und auch oben steht einer, wo du nach vorne, während wir Worship machen, wo du nach vorne kommen kannst, wir werden dafür beten und gemeinsam glauben und symbolisch vor Augen haben, jede einzelne Karte repräsentiert ein Leben, was wir verändert sehen wollen. Aber diese Karte ist nicht nur ein süßes Symbol. Ich glaube tatsächlich, dass diese Karte das ist, was wir in Markus 2 lesen. Ich erzähle es kurz nach, was passiert ist. Oder ich lese wenigstens die ersten Verse. Einige sprachen, einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Jesus hatte ähnliche Probleme wie wir, noch ein bisschen extremer. Leute kamen nicht mehr rein. Aber dann haben vier Freunde, die auf so eine Karte das geschrieben hatten, naja, wahrscheinlich nicht, aber die gesagt haben, naja, aber Jimmy braucht Jesus. Ich will mich nicht aufhalten lassen, dass es Business. Ich will mich nicht aufhalten lassen, dass es eng ist im Foyer. Ich will mich nicht aufhalten lassen, dass es unangenehm ist. Ich will mich nicht aufhalten lassen, dass ich ein Sacrifice mache, damit er Heilung bekommt. Und sie haben eine Decke genommen und jeder an einer Ecke da dran gepackt. Und sie haben ihren Freund aufs Dach getragen, das Dach auseinandergenommen und ihn vor Jesus Füße legen lassen. Ich glaube, diese Karte ist wie die Ecke einer Decke. Der Ort, wo du anpackst und sagst, ja, ich bete für diese eine Person und ich gucke, was mein nächster Schritt ist, wo ich nach rechts gehen kann. Weil hier ist, was passieren wird, Kirche. Dein kleiner Schritt um 1-2% mehr geben, wird ein Riesensprung für uns als Kirche sein. Ich glaube, Gott ruft Einzelne hier und vielleicht sogar mehr als nur Einzelne, auch am Ende des Jahres, wo ich dich ermutigen will, einfach ins Gespräch mit Gott zu gehen. Vielleicht hast du einen krassen Bonus bekommen, vielleicht hast du was verkauft, ein Business, Exit, was auch immer. Vielleicht hast du einfach Erspartes, Gott legst dir aufs Herz ein einmaliges, großes, ein großes Gift, also eine, nicht Gift, sondern nicht Gift, nicht Gift bitte, sondern gerne Geld. Gift heißt Geschenk. Eine Spende zu machen zum Ende des Jahres, auch übrigens gut für deine Steuern, by the way, das am Ende des Jahres zu machen, als kleiner Tipp. Dann kriegst du es nächstes Jahr zurück, weil wir sind ein gemeinnütziger Verein. Aber du kriegst nicht alles zurück, das war nicht richtig. Du kriegst Steuerersparnis zurück. Anyways. Ich glaube, Gott will einzelnen von uns aufs Herz legen und ich bitte dich, das einfach zu prüfen, einen größeren Betrag zu geben, der uns hilft, auf einer Grundlage nächstes Jahr zu gehen. Aber was jeder, hier ist, bitte schalt nicht ab, weil du sagst, oh, ich habe nur einen Minijob. Jeder von uns hat einen Ort an der Decke, wo wir anpacken können und sagen können, na, ich möchte meinen Freund, meinen Nachbarn, meinen Studienkollegen, meine Kinder, meine Eltern, mein Bruder, meine Schwester zu Jesus tragen. Und wisst ihr, das Schöne an dieser Story ist, sie müssen das Dach auseinandernehmen, und da könnte man jetzt super predigen, welches Dach nehmen wir auseinander, aber da haben wir jetzt keine Zeit für. Aber hier ist was passiert. Da decken sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machte eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus heilt gebrochene Herzen. Dann regen sich die religiösen Leute auf, das kannst du doch nicht sagen, Sünden vergeben. Und dann sagt er, okay, was ist denn schwerer?
zu dem Gelegten zu sagen, Vers 9, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Hier ist das Schöne, wenn jeder von uns seinen Teil dazu beiträgt und eine Matte anpackt, um sie zu tragen, dann kann die Person irgendwann, die wir getragen hat, irgendwann selber eine Matte tragen, weil sie sie nicht mehr braucht. Ich weiß nicht, ob du gerade auf der Matte bist und du musst getragen werden von manchen Leuten oder ob es für dich an der Zeit ist zu sagen, nein, ich pack an. Manche von uns, du wurdest getragen auf der Matte zu Jesus durch Leute in diesem Raum, sowohl finanziell als auch mit Zeit, mit Liebe. Und es ist an der Zeit, dass du sagst, hey, Jesus hat mich geheilt. Jesus hat mich befreit. Jesus hat mein Leben verändert. Und er ruft mich auch, andere Menschen zu ihm zu tragen. Und das ist das, was passiert. Er steht auf. Da stand der Mann auf, Vers 12, nahm seine Matte, ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Das ist mein Gebet. Dass wenn Leute in ein paar Jahren nach Berlin schauen, sagen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Aber es startet nicht mit irgendwas Großem, Spektakulären, sondern es startet mit 4 Freunden, die eine Decke tragen. Das Resultat ist, weil Gott sein Wunder tut, weil Gott Herzen heilt. Wir sind nicht diejenigen, die heilen. Wir sind nicht diejenigen, die Wunder tun. Unser Job ist es, die Matte zu tragen. Unser Job ist es mit dem, was, by the way, Gott uns auch finanziell ja eh anvertraut hat, das ist ja eh ihm, unseren Teil zu nehmen und zu sagen, Gott, ich möchte mittragen. Unsere Zeit zu geben, zu sagen, hey, ich möchte investieren, damit andere Leute Jesus kennenlernen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt hat. Wir würden uns riesig freuen, dich in einem unserer Gottesdienste oder bei unseren Dinnerpartys in Berlin willkommen zu heißen. Besuch uns gerne online unter amen.berlin oder connecte dich mit uns auf Instagram @amen.berlin. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, kannst du das liebend gerne über unsere Webseite tun. Wir würden es lieben, gemeinsam mit dir zu partnern, damit mehr Menschen Jesus erleben.